sonst sind die eigentlich relativ seriös an den tatsächlichen Lösungen von KI interessiert und hören schon aufmerksam zu, was man jetzt wirklich alles machen kann, was nicht ging, als ich ein junger Ingenieur war.
Ja, genau. Also wir sind eigentlich durch die öffentliche Diskussion gar nicht so verunsichert, sondern können da schon trennen, was ist das eine, was im Internet läuft und das...
Ja, so würde ich schon auch sagen, dass zumindest die Mehrheit sehr auf die konkrete Aufgabe in der Fabrik fokussiert ist und das eben weniger zu tun hat mit dem, was in der Politik oder am Stammtisch diskutiert wird.
Ja, spannend.
In diesem Sinne ein herzliches Willkommen zur letzten Folge unserer ersten Staffel, Automatisierung einfach machen. Wir haben heute zu Gast Eberhard Klotz, KI-Experte bei Festo.
Hallo.
Die passenden Fragen stellt heute wieder Christian Torp, technischer Leiter bei der IBK.
Ja, hallo zusammen.
Ich führe euch durch die Folge, Carla Hoppe, Marketingveranstaltung Partnernetzwerk IBK. Unsere Themen heute sind KI, was kann sie heute schon leisten? Und wann kann ein Roboter endlich alles greifen? Das wirst du uns am Ende beantworten, Eberhard, da freuen wir uns schon drauf. Wir freuen uns auch, dass ihr zuhört. Magst du dich einfach erstmal vorstellen und wie du zum Thema künstliche Intelligenz gekommen bist?
Also ich heiße Eberhard, bin jetzt 48 Jahre alt und habe mal Nachrichtentechnik studiert. Das ist grob 35 Jahre her. Damals gab es noch keine künstliche Intelligenz, aber zum Beispiel Fuzzy Logic war so ein Stichwort, das damals ganz modern war. Ich bin dann über diese Elektronikschiene zu Festo gekommen und habe dort immer in der Automatisierungstechnik alles bearbeitet, was irgendwie mit Feldbustechnik zu tun hatte. Festo ist damit ja sehr stark gewachsen. Und jetzt kam vor 10 Jahren dieses KI-Thema auf oder überhaupt mal die ganze Industrie 4-Diskussion. Und in dem Rahmen auch die Digitalisierung. Und so kam jetzt eben auch die KI immer mehr in Fokus. Und das ist jetzt eins der großen Themen, die uns beschäftigt. Und da sich da das Unternehmen früh engagiert hat und Elektronik-Leute brauchte oder Menschen, die das verstehen und eine gewisse Affinität haben, habe ich das relativ schnell geerbt.
Sehr schön. Wir haben in dieser Staffel schon viel über Robotik, Automatisierung und so weiter gesprochen. Roboter haben wir seit 40 Jahren. Sie übernehmen spezialisierte Aufgaben, werden in Roboterzellen eingesetzt.
Genau.
Erledigen repetitive, starre Aufgaben, wie man so schön sagt. Anfangs aber eher für Großfirmen und Konzerne in der Produktion. Heute, und da richten wir uns ja auch mit dem Podcast hin, suchen wir Lösungen für kleine Unternehmen, für den Mittelstand. Was kann man in der Produktion, in Fertigung machen? Es geht um Lösungen für flexibles Greifen, Intelligenz. Unsere Hände sind unschlagbar, hast du mir so schön in der Vorbereitung gesagt, Eberhard.
Genau, da bleibe ich auch dabei.
Sehr gut. Und vor allen Dingen kommen wir heute dazu, dass bei diesen Themen und Herausforderungen KI helfen kann.
Genau, und da gleich die Frage an dich, Eberhard. Welche Trends im Markt haben denn das Thema KI überhaupt so richtig aufgebracht und beschleunigt?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass mit der 4. industriellen Revolution, alles was wir jetzt subsumieren unter dieser Überschrift Industrie 4.0, viele Dinge aufkamen. Da war ja zum einen die Individualisierung ein Thema, das heißt, ich möchte individuelle persönliche Produkte haben, dann brauche ich dazu eine Fertigung, die dementsprechend flexibel reagieren kann. Damit geht einher, dass auch ein individueller Kundenwunsch in eine Fertigung transportiert werden muss. Das macht man heute am Smartphone, das war aber vor 20 Jahren noch gar nicht erfunden. Also diese ganze Konnektivität vom Konsumerwunsch bis in eine Fertigung rein wird ein großes Thema sein. Wie wir uns Wissen aneignen oder wo wir nachschlagen, hat sich massiv verändert. Den großen Brockhaus hat kaum mehr einer im Regal stehen und nutzt eben ganz andere Medien und Tools. Und so schließt sich eben der Kreis, dass immer mehr Wissen auch oder Daten auch verarbeitet werden müssen. Wir Big Data Analytik Themen haben im Finanzbereich, im Versicherungswesen, aber natürlich jetzt auch in der Industrie, in den Fertigungsprozessen. Und das ist jetzt nicht mehr nur ein Thema von Großbetrieben, sondern eben auch und gerade im Mittelstand wichtig. Und da gibt es ja noch so gesellschaftliche Randthemen wie alternde Gesellschaft, Fachkräftemangel und viele Dinge, die da mit reinspielen, die uns jetzt eben auch zwingen, über neue Lösungen nachzudenken. Und so würde ich sagen, kam dann eben dieses Thema der KI auch rein. Wo kann ich aus den Daten jetzt Prozesse verbessern? Aber eben auch, wie kann ich flexiblere Prozesse gestalten und was kann KI helfen, um zum Beispiel Roboter hier zu ertüchtigen, besser zu werden?
Sind denn die Anforderungen für einen mittelständischen Betrieb überhaupt greifbar? Also ich ziehe eigentlich genau provokativ auf das Thema, wie ist die Anwendbarkeit? Ist es kompliziert?
Für die KI-Algorithmen ist tatsächlich so, dass man am Anfang zum Ausprägen der Algorithmen braucht man schon mathematisches Spezialwissen und braucht Data Scientists, die das können. Was aber unser Ziel ist, ist die Software in sogenannte Docker-Container zu gießen. Also das muss man sich vorstellen wie ein PDF-File, das ich dann eben nutze und dann kann es der Drucker und dann kann es mein PC. So ist die KI dann eingekapselt und dann kann sie jeder nutzen. Und Das ist das Ziel, dass die Verwendbarkeit eben auch für Mittelständler und Leute, die jetzt nicht Informatik studiert haben, einfach wird in der Anwendung.
Wie muss ich mir das Antrainieren vorstellen? Muss ich die KI ganz speziell immer trainieren oder habt ihr da schon vieles automatisiert bei den Lösungen, die ihr verfolgt?
Also es gibt tatsächlich zwei Wege. Wenn ich über maschinelles Lernen spreche, das ist einer der am meisten verwendeten Algorithmen, dann braucht diese KI statistische Daten, die einen gewissen Zustand darstellen. Das kann ein Gesundheitszustand einer Komponente sein, einer Maschine. Das kann ein Qualitätsprofil einer Maschine sein. Dazu brauche ich Daten, um dieses Muster zu erzeugen. Das müssen daher idealerweise Prozesse sein, die schneller ablaufen, damit ich an diese Daten rankomme in endlicher Zeit und nicht 7 Jahre warten muss, bis der erste Fehler mal auftaucht. Und dann gibt es aber ganz andere Anwendungen, die andere Algorithmen auch benutzen. Die nennen sich Deep Learning und Reinforcement Learning. Und dort werden Muster erlernt und die Software kann sich selber optimieren. Und diese Algorithmen kann ich eben auch als einen geschlossenen Algorithmus direkt einem Kunden übergeben. Ich denke, darüber sprechen wir noch, weil damit kann man auch ganz neue Anwendungen im Bereich der Robotik adressieren.
Genau, denn ich glaube, die Herausforderung bisher war ja immer, dass dieses Deep Learning oder auch das Thema KI vor allen Dingen da Sinn gemacht hat, wo eben schon ein großer Datenbestand im Betrieb an Prozessdaten vorhanden war. Aber wenn wir eben gerade in den Mittelstand reingucken, sind ja nicht immer alle Prozesse schon komplett digitalisiert. Das war, vermute ich mal, bisher die Hürde, warum da das Thema noch nicht ganz angekommen ist.
Ja, und ich denke auch zusätzlich, dass eben auch das Fachkräftethema Berührungsängste auslöst. Muss ich jetzt erst 3 promovierte Mathematiker einstellen? Nein, das muss ich nicht unbedingt. Man muss ja eben auch nicht alles selber machen, sondern kann sich starke Partner suchen, die einem helfen, die Dinge zu implementieren. Und da bieten sich ja auch die hier anwesenden Firmen ja gerade an, um solche Dinge praxisgerecht umzusetzen und Mittelständler zu begleiten, solche Technologien eben ohne große Hürden anzuwenden oder sich notfalls eben auch um ein Schulungskonzept zu kümmern.
Betrifft es jetzt hauptsächlich KI nur Produktionsdaten oder sind die Anwendungen mehr in den einzelnen Applikationen zu suchen?
Also ich würde schon so sagen, dass die großen Prozessverbesserungen in der Produktion ja das waren, was man in der Vergangenheit gar nicht so gut machen konnte, weil Diagnose in der Regel sich beschränkt hat auf eine einzelne Maschine. Ich hatte aber erhebliche Schwierigkeiten oder massiven Aufwand, wenn ich komplexere Produktionsprozesse, mehrstufige über mehrere Maschinen verfolgen wollte und Qualitätsabweichungen sehen. Das ging in der Vergangenheit extrem schlecht. Also in dem Bereich würde ich sagen, Fokus Produktionsprozess. Aber was heute jetzt eben dazukommt, sind auch viele Randprozesse in der Logistik, Intralogistik. Wie führe ich Teile zu? Wie kriege ich eine Geisterschicht hin? Bis hin zur normalen Logistik, wenn es Richtung Versandkarton geht. Wie greife ich viele Teile aus meinem Lager oder aus meinen Versandkisten und packe die in einen großen Karton, um Versand bereit zu machen? Da gibt es viele, viele neue Anwendungsfelder. Man kann auch an Prüfplätze denken, ja, das Einlegen in Prüfautomaten oder das Einlegen von Teilen zum Entgraten oder dererlei Dinge. Das sind alles Möglichkeiten, die ich heute mit Assistenzsystemen teil- oder ganz automatisieren kann. Und da gibt es natürlich viel, viel neue Möglichkeiten, zum einen rationeller zu werden, zum anderen aber auch das Thema Fachkräftemangel zu adressieren.
Das heißt, wir sprechen ja heute, oder du hast das ja eben auch geschildert, es gibt eine starke KI, und es gibt auch die schwache KI, die ich dann in kleineren Automatisierungsanwendungen und in Komponenten einbinden kann. Wo liegt da der Unterschied? Starke KI, schwache KI?
Das ist ein gutes Stichwort, weil die starke KI ist ja gerade im Fernsehen in jeder Abendsendung vertreten.
Genau.
Jeder Politiker mischt sich ein in die Diskussion und jeder Ahnungslose genauso wie die Ahnungsvollen. Man kann jetzt hier natürlich keine Vorlesung halten über die verschiedenen KI-Algorithmen in vollständiger Breite und Tiefe, aber vielleicht ganz kurz angerissen, diese starke KI, also das, was quasi das menschliche Gehirn und Entscheidungsfindungen imitieren oder vielleicht eines Tages übertreffen soll, das war schon in den 70er Jahren so ein richtiger Hype. Dann hat man aber festgestellt, das funktioniert überhaupt nicht so ohne weiteres, weil die Rechenleistung damals und die Algorithmen das gar nicht hergegeben haben und man hat die Themen dann wieder beerdigt, mehr oder weniger. Dann aber festgestellt, ich kann mit dem, was man heute schwache KI nennt, viel eher Erfolge erzielen und jetzt wieder sehr vereinfacht gesagt, ist das eine spezialisierte KI, die eben nur eine Funktion kann. Also die eine kann Schach spielen, die andere kann Sprache erkennen, die nächste kann was übersetzen, eine dritte kann eben einem Roboter irgendwas beibringen und diese spezialisierten KI-Algorithmen, die nutzen wir heute auch in der Industrie und die sind eben auch durch diese Spezialisierung jetzt in keiner Weise in der Lage, irgendwie die Weltregierung zu übernehmen. Das wird also da überhaupt nicht stattfinden. Deswegen sind wir da in Anführungszeichen auch auf der sicheren Seite.
Ja, ich glaube, das ist ja das Phänomen, dass wir eigentlich mit diesen Technologien an vielen Stellen schon konfrontiert werden, ohne dass wir es wissen. Gerade im Bereich Machine Learning, vorausschauende Wartung, alles, was dazugehört, um Maschinen eben rechtzeitig zu steuern und die Prozesse halt in die richtigen Wege zu leiten. Was kannst du uns dazu sagen? Also das Stichwort Predictive Maintenance ist ja eigentlich auch schon, geht ja auch schon in die Richtung.
Ja, also ich würde vielleicht jetzt ein Stichwort nochmal aufgreifen mit den Dingen, wir nutzen Teile davon ja schon. Also Schachcomputer, ja, wer Schach spielt, kennt es. Ja. Am Anfang hat man noch milde gelächelt, weil er nichts konnte und nach 2 Jahren haben die Laien schon alle verloren und noch nach ein paar Jahren später auch die Profis. Auch im Haushaltsroboter, also wer einen Staubsauger zu Hause hat, der von alleine fährt oder einen Rasenmäher, da sind auch schon Algorithmen drin, die das Suchen der Wege im Haus oder im Garten eben hinbekommen. Da hat schon jeder Privatmensch eben auch KI oder Teile davon angewandt. Im Auto auch. Das Auto fährt zwar bis heute noch nicht komplett autonom, auch da ist der Traum der 70er Jahre noch lange nicht erfüllt, aber wir haben viele Assistenzsysteme, die heute schon funktionieren, vom Abstandswarner über Spurhalte bis Parklücke selber aussuchen und reinfahren. Da geht viel. Und jetzt aber auf die Industrie runtergebrochen, haben wir eigentlich, wie gesagt, 3 oder demnächst 4 große Bereiche von KI, die wir anwenden. Und das erste ist eben das maschinelle Lernen. Das sind Algorithmen, die nehmen statistische Daten und zeigen damit Muster auf. Wie verhält sich eine Maschine? Was wird produziert? Wie verhält sich die Komponente in der Maschine? Und wie kann ich aus diesen Mustern ableiten, ob es der Maschine gut geht oder der Komponente oder nicht? Dazu brauche ich immer relativ viele Daten beim maschinellen Lernen, um diese Algorithmen nutzen zu können, um eben anzutrainieren. Und ich brauche gute Zustände oder, wenn ich das in eine alte Maschine einbaue, einen gut genugen Zustand, um zu trainieren. Und dann kann ich sagen, so, dieser Datensatz ist das, was ich haben möchte. Und jetzt schaue ich eben in die Zukunft hinaus, was gibt es für Abweichungen und was kann ich aus denen ableiten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht denken. Man kann sich so eine KI am Anfang vorstellen wie eine leere Excel-Tabelle. Da ist erstmal gar nichts drin und die leere Excel-Tabelle kann demnach auch nichts und die leere KI kann auch nichts. Deswegen muss man jetzt dieser KI eine Möglichkeit geben zu lernen, damit sie besser wird. Und das ist am Anfang ein wichtiger Punkt, wo auch ein Mittelständler dran denken muss. Ich werde hier kein Universalgenie einstellen, wenn ich den Computer anschalte, sondern ich muss jetzt Rückmeldung geben. Da war eine Komponente mit einer Anomalie aufgetreten. Was hat denn mein Instandhalter jetzt zum Beispiel gemacht bei prädiktiver Instandhaltung? Und dann muss auch dokumentiert werden oder zurückgemeldet werden, das Gerät, die Achse wurde geputzt. Das nächste Mal gibt es eine andere Anomalie. Da hat er vielleicht eine Dichtung ausgetauscht. Also dokumentiere ich Dichtung ausgetauscht. Ein drittes Mal war vielleicht irgendwas gebrochen. Dann wird halt dokumentiert, war gebrochen. Und jetzt tritt der Effekt ein, dass diese KI lernt, aha, das erste Muster, die erste Anomalie war eine Verschmutzung. Und wenn eine ähnliche sich wieder anbahnt in den Daten, die kommen, dann kann jetzt diese KI eben vorhersagen, demnächst wird hier ein Verschmutzungsproblem kommen. Oder im anderen Fall, demnächst wird ein Dichtigkeitsproblem an der Dichtung oder am Lager kommen. Oder eben ein Bruch von irgendeinem Material. Und genau darum geht es, dass die KI eben ertüchtigt wird durch Rückmeldung und damit eben auch wichtig ist, dass die Lieferanten Rückmeldefunktionen drin haben. Wir nennen das bei uns im Haus Human in the Loop, alles Neudeutsch. Das heißt, der Mitarbeiter wird integriert, sein Wissen wird wertgeschätzt und ist auch wichtig. Und damit habe ich jetzt natürlich 2 Effekte. Zum einen lernt meine KI, wird immer besser. Zum anderen behalte ich und binde ich Know-how in meiner Firma. Das heißt, wenn morgen ein Mitarbeiter die Firma verlässt oder in Ruhestand geht, und das ist ja heute, wir hatten es vorhin bei der Einleitung davon, Silver Aging und alternde Gesellschaft, wenig Fachkräfte, dann geht mein Know-how eben nicht in Ruhestand, sondern das ist in der KI gespeichert und ich kann es weiter nutzen. Wenn junge Kollegen, Kolleginnen kommen, ist das Wissen abrufbar. Das wäre maschinelles Lernen, jetzt vielleicht ein bisschen lang geworden, aber ich denke, es ist wichtig, dass man das versteht. Es ist kein Hokuspokus, es ist kein Hexenwerk, es ist ein ganz normales Besserwerden, so wie ein Mensch auch mal früher gelernt hat als kleines Kind. So muss man sich ein bisschen vielleicht auch vorstellen.
Das Wichtige wäre ja, dass man vor allem anfängt, Daten auch zu erfassen, um sie dann auswerten zu können. Genau. Und das haben wir ja auch ganz oft in unseren Anwendungen, dass wir erstmal gucken, wie erfassen wir die Daten, welche Anomalien gibt es überhaupt, um dann überhaupt die Basis zu haben, so ein maschinelles Lernen anwenden zu können. Was gibt es, ja, wo geht die Reise noch hin? Also
Maintenance war eins, ja.
Ja, genau.
Man kann jetzt mit den gleichen Algorithmen im maschinellen Lernen Qualitätsunterschiede feststellen in Maschinen. Also ich kann mich fragen, ist das Muster, das ich sehe in meiner Maschine, geeignet, dass die Maschine morgen noch die Qualität produzieren wird, die sie produzieren soll. Und auch da geht es genauso wieder darum, dass ich jetzt einen Datensatz aus der Maschine aufzeichne und wenn nach der Maschine ein Qualitätssicherungsmesspunkt kommt, dass ich Rückmeldung bekomme, diese Teile, die da gerade rausgekommen sind, waren alle gut, dann habe ich wieder die Muster für einen guten Zustand. Und wenn jetzt schlechte Teile kommen, dass ich eben rückmelde, diese Teile waren schlecht. Und dieses Rückmeldesystem ist vom Prinzip her wieder das gleiche. Und jetzt kann ich das für eine Maschine anwenden, dass ich Rückmeldung habe für diese eine. Stellen sich aber einen Produktionsprozess vor wie in der Batterieproduktion, wo 10, 20 Maschinen von ganz unterschiedlichen Herstellern, vielleicht sogar nicht mal in einer Fabrikhalle, beteiligt sind. Dann kann ich jetzt auch, das ist natürlich mehr Aufwand, aber grundsätzlich ist das machbar, eben auch so einen komplexen Produktionsprozess verfolgen, beobachten. Deswegen hat zum Beispiel in Deutschland der VDMA auch solche Arbeitskreise eingerichtet und empfohlen, um solche komplexen Prozesse zu verbessern. Und dann komme ich damit weiter, was, als ich ein junger Ingenieur war, vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht gegangen wäre, weil ich hatte weder diesen Datenzugriff, noch die Rechenleistung, noch die Algorithmen, um solche Dinge machen zu können. Haben wollte man das damals auch schon. Und für Energieeffizienz gilt das Gleiche auch. Ich kann auch über diese Daten Energieprofile mir anschauen in elektrischen Verbrauch, im pneumatischen Verbrauch, gegebenenfalls hydraulischer Verbrauch und daraus ableiten, läuft die Maschine in dem Rahmen, in dem sie laufen soll oder geschaut auf eine ganze Fabrik, welche Möglichkeiten habe ich im Lastspitzenmanagement in meiner Fabrik ein anderes Optimum zu erzielen, als alles um 6 Uhr morgens anzuschalten. Das wäre maschinelles Lernen mit drei unterschiedlichen Ausprägungen als eines der Beispiele, was man heute schon macht und sehr gut machen kann.
Ja, und jetzt könnte es ja schon sein, dass der ein oder andere Zuhörer denkt, puh, ganz schön kompliziert.
Ja.
Ganz schön kompliziert. Und wie kriege ich das in die Anwendung? Und ich glaube, das ist ganz spannend, dass ihr als Festo einfach die Anwendbarkeit nach vorne stellt. Das heißt, ich möchte jetzt gerne dem Zuhörer so ein bisschen die Angst nehmen. Das Ganze gibt es ja wirklich auch als Interface bzw. als Programmoberfläche mit einer entsprechenden bedienbaren Software schon vorbereitet.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Na, denn das ist ja jetzt ganz viel Technologie und wenn ich jetzt nicht gerade ein Steuerungsexperte bin, dann frage ich mich natürlich so, wie sammle ich die ganzen Daten ein, wie werte ich die aus, wie sieht mein Dashboard aus, was muss ich dafür tun? Brauche ich doch ein Expertenwissen in meinem Unternehmen. Und ich glaube, da habt ihr die richtigen Lösungen, um wirklich relativ einfach und bedienerfreundlich in die Anwendung zu kommen.
Ja, genau. Da gibt es jetzt eben auch zwei wichtige Abschnitte, die man Fall unterscheiden kann. Das eine ist, wenn wir ein Projekt machen mit Kunden, also Kunde hat eine Maschine, möchte die Instandhaltung optimieren oder diese Qualitätsthemen optimieren, dann bieten wir an, ein Projekt, wo wir abschätzen, dauert 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, wahrscheinlich eher nicht im Mittelstand und würden dann so ein Projekt anbieten und durchführen. Und für die Kunden, die ein Komplettangebot eben und eine Komplettlösung haben wollen, auch alles aus einer Hand anbieten. Also die Konnektivität in der Maschine, die Analyse, das Aufbereiten dieser Daten bis hin zum Dashboard. Dann werden natürlich manche sagen, ja genau, das will ich nicht, weil dann hat ja eine externe Firma mir meine Lösung gemacht und ich habe nichts dazugelernt.
Deswegen, ja, und wenn es eine Veränderung gibt, dann muss ich die wieder einkaufen.
Ja, genau.
Also diese Abhängigkeit ist ja gar nicht gewünscht.
Genau, und das haben wir jetzt die letzten Jahre auch gesehen und eben viel dazugelernt. Bei welchen Zylindern tritt welches Muster auf, bei welcher elektrischen Achse tritt welches Muster auf. Und jetzt haben wir schon so viel Erfahrung auf der Festo-Seite, dass wir als nächsten Schritt anstreben, sogenannte Standard-Apps zu machen. Dann kann jemand sagen, ich habe 500 Zylinder in meiner Produktionsumgebung und ich kaufe bei Festo jetzt eine App für 500 Zylinder und die überwacht mir alle Zylinder. Und für solche Standards braucht man natürlich ein gewisses Know-how, das haben wir zwischenzeitlich uns angeeignet. Dann brauche ich aber auch ein paar Standards an der Maschine, zum Beispiel, dass jeder Zylinder 2 Endschalter hat und dann kann ich eine Standard-App ansetzen und diese KI kann mir dann diese Gesundheitszustände der Zylinder eben pauschal liefern oder in einem Jahr vielleicht dann auch von allen elektrischen Achsen. Und das geht nicht nur mit den Festo-Produkten, sondern das geht dann mit jedem Pneumatikzylinder, egal von wem geliefert. Und dann wird die App natürlich sehr, sehr spannend, weil ich ja im Mittelstand oder überhaupt in jeder Firma ja durchaus mal von unterschiedlichen Lieferanten kaufe. Und wenn ich jetzt eine General-KI habe oder eine kleine App, die solche Standardlösungen mir bieten kann, dann ist mir natürlich sehr geholfen und ich bin völlig flexibel zu sagen, heute brauche ich es und beim anderen Auftrag vielleicht oder beim anderen Kunden brauche ich es nicht.
Ja. Apropos flexibel, weiteres möchte ich ein bisschen überleiten zu dem anderen spannenden Thema, das Thema Griff in die Kiste, Itempick, Logistik. Das, glaube ich, wird immer interessanter, da es immer mehr Lösungen gibt. Auch da seid ihr ganz vorne dabei, diese Aufgabenstellung ja, so flexibel zu lösen, dass sie also wirklich auch für den Endanwender mega interessant ist, da sie eigentlich komplett selbstständig arbeitet.
Genau, aber dann reden wir jetzt über KI-Anwendungen, die auch mit anderen Algorithmen arbeiten. Das ist auch tatsächlich was gewesen, was wir zum Beispiel bei Festo in dieser Bionik gelernt haben, immer wenn wir da so Vögel und Ameisen und sonst irgendwas gebaut haben, dass die Daten uns helfen, Algorithmen zu entwickeln, die zum Beispiel ein Schwarmverhalten unterstützen oder die Zusammenarbeit Mensch-Maschine optimieren können oder Bewegungsabläufe vorausschauend ideal berechnen können. Und die dazu notwendigen Algorithmen heißen dann Deep Learning und Reinforcement Learning. Das heißt, das sind Softwarepakete, die zum Beispiel durch ein Rückmelden und Verstärken und Abschwächen Dinge selbst optimieren können. Und mit solchen Algorithmen passieren jetzt immer noch keine Wunder, aber ich kann zum Beispiel an einem Roboter für das Item-Pick-Thema sagen, schau mit einer Kamera, mit einer 3D-Kamera in eine Kiste, schau, was da drin liegt und berechne dir Schwerpunkte selber. Und berechne daraus eine Greifstrategie, die entweder mit einem Parallelgreifer arbeitet oder mit einem Vakuumsauger. Und das ist tatsächlich was, was jetzt sehr neu ist im Markt und anders sein wird als die Lösungen, die man bislang hatte. Bislang musste ich eine ziemlich teure Kamera kaufen, 20.000 Euro aufwärts, und musste dieser Kamera noch CAD-Bilder hochladen von dem, was ich greifen will.
Genau, da müssen wir vielleicht einmal ganz kurz nochmal den Zuhörern erklären, der Unterschied, wir sprechen ja immer über den Unterschied zwischen Bin-Picking, also einer mit einem CAD-Match orientierten Griffpose, wo ich Objekte, die ich vorher schon kenne, also die mir bekannt sind, wo ich dann auch ein CAD-Match hinter die Logik lege, Griffposen definiere, um diese Objekte eben aus einem Schüttgut zu greifen und sie positions- und lagegetreu irgendwo abzulegen. Das ist das Thema Bin-Picking. Und Item-Pick ist ja eigentlich das Interessante, dass ich dem System ein Objekt, was das System gar nicht kennt, präsentieren kann. Und ich kann dann trotzdem über die KI eben eine zentrale Griffpose ermitteln und die dann auch anfahren.
Genau. Und auch da war es dann für uns so, dass wir gesagt haben, wenn wir so eine Lösung vorbereiten wollen für Kunden, dann muss die wirklich einfach sein und von ganz alleine funktionieren. Das war der Anspruch, das hat uns dann tatsächlich auch ein paar Jahre beschäftigt. Das ist jetzt nichts, was mal so nebenher geht im Hobbyraum. Da muss man tatsächlich neuronale Netze richtig trainieren und sich eine Strategie überlegen, wie mache ich ein universell adaptierbares Datenmodell. Darum muss man sich jetzt als Anwender natürlich überhaupt nicht mehr kümmern. Jetzt ist die Lösung fertig. Und wir haben ein neuronales Netz trainiert, das auf sehr kleinen Computern schon lauffähig ist, Raspberry Pi als Stichwort. Und das kann jetzt tatsächlich, wie es Christian gerade gesagt hat, jedes x-beliebige Teil erkennen und sich einen idealen Greifpunkt berechnen. Das können Haushaltsgegenstände sein, wie Kugelschreiber, Stifte, USB-Stick, irgendwas in die Richtung. Das kann das Handy sein. Ich kann auch meinen Schlüsselbund da reinwerfen, der völlig chaotisch liegt. Auch den wird er greifen können. Bis natürlich hin zu allen industriellen Standardformen, Kartons, Tüten. Tüten werden wir gleich nochmal vielleicht extra drüber sprechen, hat gewisse Herausforderungen. Wir haben aber auch schon Kunden, die wollten Schrottteile sortieren mit dem Bagger. Also auch solche chaotischen Dinge werden mit diesen Algorithmen möglich sein. Und den muss ich mir tatsächlich nur mit dem geeigneten Roboter installieren, drücke auf den Knopf und das Ding fängt an zu arbeiten.
Ja, aber du hast es eben schon angedeutet. Das heißt, ihr habt es ja geschafft, das Ganze eigentlich schlüsselfertig als Paket und damit auch extrem benutzerfreundlich eigentlich als Softwarepaket zu kreieren, so dass der Kunde, was braucht der Kunde noch? Er braucht eine handelsübliche, mehr oder weniger, je nachdem, wie gut die Auflösung ist oder die Auflösung benötigt wird, eine
3D-Kamera, ja.
3D-Kamera, genau, also, oder eine Webcam. Ich brauche
ein Handhabungssystem, irgendeinen Roboter.
Ja, und ein Industrie-PC,
genau,
wo das Ganze drauf läuft.
Genau, der Industrie-PC muss sogar gar keine eigene Gerätschaft sein. Habe ich eine Kamera, die einen PC integriert hat, kann ich das dort integrieren? Habe ich eine Robotersteuerung, die eine PC-Karte drin hat, geht es auch dort? Da ist man vom Räumlichen her unabhängig. Bei sehr komplexen oder sehr anspruchsvollen Aufgaben mit einer großen Kamera, die viele Bilder liefert, empfehlen wir eher, einen Industrie-PC zu nehmen mit Grafikkarte, irgendwas von Nvidia oder so. Aber zunächst war eben hier der Anspruch, einfach zu sein und Lösungspakete schlüsselfertig zu ermöglichen. Und ob das dann Handhabungslösungen von Festo sind oder Cobot-Lösungen von IBK, geht alles.
Mhm. Super spannend. Wo geht da die Reise noch hin? Also das eine ist ja, das fand ich ganz, ganz spannend in unserem Vorgespräch. Es geht ja bei eurer Lösung nicht nur darum, dass ihr die Objekte erkennt, sondern es geht ja noch einen Schritt weiter, dass ihr sogar dann unterschiedliche Werkzeuge wählen könnt. Das
ist tatsächlich was ganz Spannendes, ja.
Ja, weil das bringt ja noch mehr Flexibilität. Du hast eben schon die Tüten angedeutet. Es gibt Objekte, die würde ich natürlich lieber mit einem Sauggreifer aufnehmen. Dann gibt es Objekte, da gehe ich dann doch lieber mit einem Zwei- oder Dreifingergreifer dran. Gerade im Bereich End-of-Arm-Tools gibt es ja eine ganz große Bandbreite, auch bei euch im Produktportfolio. Und dann wird es natürlich umso spannender, wirklich auf alle möglichen Produkte oder Gegenstände reagieren zu können. Was kannst du uns darüber erzählen?
Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Punkt, der uns auch sehr stark unterscheidet von bestehenden Lösungen mit teuren Kamerasystemen und vortrainierten Daten, dass wir tatsächlich zu den völlig unbekannten Objekten, die wir da greifen, die möglichst passenden Greifer auswählen können und das aus dieser Beurteilung, aus dem neuronalen Netz heraus machen können. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil wir damit auch jetzt schon Kundenanwendungen haben, zum Beispiel in der Logistik, wo eben sehr viele unterschiedliche Kartons und unterschiedliche Tüten und noch ganz andere Gegenstände kommen und ich wirklich mehrfach die Greifer wechseln muss. Und das ist eine Lösungsmöglichkeit, wo wir eigentlich schon ein bisschen einen Vorteil auch sehen, weil Festo eben aus der Mechanik und der Tradition der Fertigungsumgebung kommt, da extrem viel Erfahrung hat und dann vielleicht anders als eine Softwarefirma ganz anders hier herangehen kann und die praxisnahen Lösungen so versuchen kann umzusetzen, dass es eben auch für den Mittelstand einfach wird. Ja. Das war eben das große Ziel und ich glaube, es ist uns ganz ordentlich gelungen in aller schwäbischen Bescheidenheit.
Gut, eure Gripper AI, wo wird sie denn schon überall eingesetzt?
Ja, ich habe schon gestreift, wir sind in einigen Logistikunternehmen schon dabei, Roboter zu installieren und Tests zu fahren, die zum Teil im sechsstelligen Bereich auch unterschiedliche Gegenstände verpacken wollen. Und da ist dann Aufgreifen aus verschiedenen Schüttgutstationen, das eine Thema, und dann das Stapeln in den Versandkarton, das zweite. Man kann da vielleicht an der Stelle ergänzen, dass das Ablegen von Teilen, also das präzise Ablegen, wenn ich chaotisch gegriffen habe, ich weiß ja gar nicht, was ich gegriffen habe, zuerst mal, das ist gar nicht so einfach. Und da muss man sich da noch was einfallen lassen, dass ich eben zum Beispiel einen Referenzpunkt habe an meinen Ausgangskisten oder über einen zweiten Schritt an der Kamera mir eine Lageorientierung geben lasse, dass ich präzise ablegen kann. Das geht aber grundsätzlich und damit gibt es eine zweite Anwendungsschiene eben auch für das Zuführen von Maschinen, also Teile einlegen in Maschinen, Vorrichten von Teilen für einen Montagearbeitsplatz als ein paar Beispiele oder Einlegen von Prüfteilen in Prüfautomaten. Überall, wo relativ hohe Flexibilität dann gefordert ist, macht diese Lösung Sinn. Habe ich nur einen Teil, da kann ich auch einen klassischen Roboter nehmen, der eben nur einen Teil einlegen kann. Aber diese Flexibilität kann ich auch beim Aussortieren benutzen, indem ich sage, okay, Ausschussteile sollen aussortiert werden. Dann braucht die Kamera allerdings ein Kriterium oder die Software, wie sie ausschleusen soll. Aber auch das geht, also alles, was Richtung Sortieren geht, braucht dann einen zusätzlichen Schritt in der Software, um die auszusortierenden Teile oder die Ausschussteile oder was auch immer sortiert werden soll, zu kennzeichnen und dann kann die Algorithmik auch sortieren.
Naja, oder wenn Teile wild auf dem Band kommen oder auf einer Rutsche platziert werden, um sie dann dort wegzuholen, wenn es denn Ausschussteile schon sind. Ja.
Genau.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke bis hierhin, Eberhard. Das war super spannend. Mir stellt sich jetzt abschließend die Frage, kann ein Roboter jetzt alles greifen?
Ich würde sagen, aus dem Gespräch hat man jetzt rausgehört, alles vielleicht noch nicht, aber sehr, sehr viel tatsächlich. Vielleicht kann man noch nachschieben, diese Tüten, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, mit einem gewissen Schmunzeln hier über den Tisch. Bei Tüten ist tatsächlich schwierig, es reflektiert. Es gibt unterschiedliche Tüten, transparente, milchige, bedruckte, unbedruckte,
perforierte,
aufgeblasene und dann auch noch perforierte, die ich nicht saugen kann. Also da muss man sich tatsächlich schon sehr detailliert mit auseinandersetzen. Braucht vielleicht für diese Vorgänge auch eine etwas höherwertige Kamera, um die Nuancen an der Oberfläche zu erkennen. Aber dann würde ich sagen, kann ein Roboter schon extrem viel greifen. Alles vielleicht noch nicht ganz.
Nochmal ganz praktisch, glaube ich, oder ganz interessant die Frage, wo fangen denn die Kameras an, über die du sprichst?
Also wir preislich. Ja. Also wir zeigen auf der Messe tatsächlich unsere Demonstratoren mit Kameras, die es im 200, 300 Euro Bereich gibt, monochrom oder farbig als 3D-Kamera. Es gibt am Markt aber auch die schon angesprochenen Lösungen von 20.000 aufwärts. Manche unserer Kunden sind jetzt mit Kameras unterwegs für sehr viele Teile, Bereich 4.000 Euro. Ja. Die sind dann schon extrem gut, aber im Mittelstand würde ich sagen, für nicht ganz so komplexe Geometrien kann man sich im Bereich 200, 500 Euro schon mit einer wirklich guten Lösung anfreunden.
Ja. Das heißt, es wird ja eigentlich nur an der Kameraauflösung festgemacht, anhand der Pixel, die die Kamera dann leisten kann, und die bestimmt dann letztendlich meine Genauigkeit.
Genau, das ist das A und O, ist die Kamera, und dass ich ein gutes Bild habe. Dann wird die KI auch nahezu fehlerfrei die Greifschwerpunkte berechnen. Wir haben ein bisschen ausprobiert, dass wir bei Standardgeometrien und gutem Licht durchaus im 99 bis knapp 100% Bereich arbeiten können. Bei ganz wilden Kisten vielleicht ein bisschen weniger. Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, verhakte Teile gehen zum Beispiel nicht, oder verklebte Teile kann die Kamera natürlich auch nicht erkennen oder trennen. Da gibt es durchaus noch ein paar Grenzen, aber für normale Einzelteile geht es wunderbar.
Ja, und das finden wir natürlich als Integrator sehr spannend, denn das bedeutet, ich arbeite durchgehend mit einer Software, mit einer KI, und kann je nach Anwendungsfall einfach mit unterschiedlich wertigen Kameras meine Applikation lösen und muss halt nicht auf andere Systeme springen. Und ja, ich muss dann nicht immer mit der Bazooka oder mit der Kanone auf Spatzen schießen, sondern kann eben bei einfachen Anwendungen auch mal eben mit der paar hundert Euro Kamera arbeiten.
Genau, und wir sind froh, dass es Systemintegratoren gibt, sonst müssten wir alles selber machen. Wir arbeiten zwar ja auch sehr gerne, wir sind ja Schwaben als Festo, und man hört es ja auch am Dialekt hier ein bisschen durchs Mikrofon durch. Es gab ja früher mal so einen Baden-Württemberg-Witz, wir können alles außer Hochdeutsch. Vielleicht müssen wir momentan ergänzen, auch nicht ganz so gut Fußball spielen. Ja, aber Spaß beiseite, das ist tatsächlich eine ganz tolle Ausgangsbasis, wo man jetzt eben über klassische Handhabungstechnik, wie sie im Festo-Portfolio vielfach vorhanden ist, arbeiten kann, oder eben mit Robotern und das über Systemindikatoren sich anbieten lassen oder notfalls selber machen, wenn man sich's zutraut, dann sollte man natürlich einen Roboter in Betrieb nehmen können. Also es ist keine Software, die eine Hausfrau in Betrieb nehmen kann oder jemand, der noch nie einen Roboter gesehen hat oder einen Computer. Also ein bisschen anschließend einer Kamera, Bildauswertung oder Roboter ansteuern muss man schon können, und dafür hat man ja die Systemindikatoren.
Genau, ja. Und im eigenen Sinne, das ist ja genau unser Ansatz, mit so innovativen Produkten wie die Gripper AI eben gleich ein Bundle zu kreieren, also sprich eine fertige Systemlösung, wo man sagt, ich habe einen Leichtbauroboter, ich habe je nach Wunsch eine Sicherheitstechnik mit dabei, entweder als Zelle oder über Radarsensoren mit entsprechenden Zuführeinheiten, und darüber kann ich eigentlich schon gefühlt loslegen.
Das hat mich bei unserer Zusammenarbeit auch von Anfang an begeistert, dass ihr da sehr gut überschaubare Pakete schnüren könnt. Und da war ich froh, dass wir uns auch integrieren konnten und zu so einer guten Zusammenarbeit gekommen sind. Und wir sind jetzt mal sehr gespannt, wie die Reaktionen dann im Markt auch sein werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir starke Reaktionen spüren werden.
Ja, davon gehen wir auch aus.
Die erste haben wir auch schon gehört. Den angesprochenen Webshop findet man unter cobot-shop.info. Das wäre also die Adresse, wie ihr an das komplette Bundle kommt. Eberhard, vielleicht nochmal, wie kann man zu Festo Kontakt aufnehmen am besten?
Ja, auch bei Festo gibt es unter www.festo.com oder in Deutschland unter .de entsprechenden Shop. Festo hat ja ein sehr, sehr breites Portfolio. Man muss dann schon genauer hingucken. Die meisten kennen Festo noch aus der Pneumatik. Das ist auch richtig. Wir machen das seit 80 Jahren. Wir haben aber sonst jetzt auch seit über 30 Jahren elektrische Automatisierungstechnik im Portfolio. Das heißt allerlei elektrische Achsen, Servoregler, Motoren, dazugehörige Motionsteuerung. Es gibt den Bereich für Prozesstechnik, also Gase, Flüssigkeiten, Granulate. Und jetzt eben auch diesen neuen Aspekt der Digitalisierung mit digitalen Produkten. Und das kann man eben so über Festo beziehen. Wenn es Projekte werden, dann wird es eine individuelle Beratung sein. Aber alle gekapselten Produkte, alle einzelnen Produkte, auch digitale Produkte, wird unser Webshop genauso anbieten können.
Super.
Ja, Dann sage ich nochmal vielen Dank. Das war wirklich interessant und ich denke, wir haben heute viel über KI, AI gehört und gelernt, wie man das anwenden kann. Vielen Dank auch an alle Zuhörenden, die heute wieder mit dabei waren in der vorerst letzten Folge, aber wir kommen wieder. Eure Fragen erreichen uns wie immer am besten über LinkedIn. Dort haben wir die Fokusseite für den Podcast Automatisierung einfach machen. Wir verlinken dort auch die Moderatoren und Gäste. Ihr könnt euch also direkt vernetzen und gelangt natürlich auch direkt auf die angesprochenen Seiten. Automatisierung, Robotik, KI, AI, womit fangt ihr an? Lasst es uns unbedingt wissen. Wir sind neugierig und gespannt, von euch zu hören. Freuen uns auf die nächste Staffel. Und bis dahin vergesst nicht, uns ein Abo auf LinkedIn dazulassen. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es weitergeht. Oder in den Podcast-Kanälen natürlich. Dann merkt ihr, wenn wieder was hochgeladen wird. Ja, vielen Dank an euch.
Vielen Dank, Carla. Vielen Dank, Eva.
War mir eine große Freude. Vielen Dank auch von meiner Seite.